Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit an Bord sind. In den letzten Sendungen war immer wieder vom verheißenen Land Kanaan die Rede. Bereits Abraham hatte von Gott die Zusage bekommen, dass er ihm und seinen Nachkommen dieses Land zum Besitz geben werde. Ein Land, in dem nachgewiesenermaßen Milch und Honig fließt. Nachgewiesenermaßen, weil die Israeliten Kundschafter dorthin schickten, kurz bevor sie das Land in Besitz nehmen wollten. Milch und Honig ist natürlich nur als Sinnbild zu verstehen für die Fruchtbarkeit des Landes. Aber verschiedene Früchte aus diesem Land brachten die Kundschafter tatsächlich mit, um die Glaubwürdigkeit ihrer Berichte zu unterstreichen. Und wer weiß, vielleicht war ja auch ein Gläschen Honig dabei. So verlockend die Fruchtbarkeit des Landes für die Israeliten auch gewesen sein mag, etwas anderes machte ihnen Angst. Die meisten Kundschafter berichteten davon, dass sie in Kanaan auf fremde, wehrhafte Völker trafen, die man unmöglich besiegen könne. Gott behauptete zwar das Gegenteil und ermunterte die Israeliten, das Land zu besiedeln. Doch die Israeliten wollten nicht. Gottes Antwort auf dieses Zaudern? Dann eben nicht. Als Strafe für ihren Ungehorsam sollten sie 40 Jahre als Nomaden in der Wüste leben. Dann würde Gott mit der nächsten Generation der Israeliten einen zweiten Anlauf wagen. Mehr dazu in dieser Sendung. Wenn Sie Ihre Bibel zur Hand nehmen und die Bibeltexte mitlesen möchten, schlagen Sie bitte auf das vierte Buch Mose, Kapitel 21. Fast 40 Jahre mussten die Israeliten in der Wüste leben. Einfach war das nicht, doch bis zum heutigen Tag gibt es auf allen Kontinenten sogenannte Nomaden, die nicht sesshaft sind, sondern zum Beispiel mit ihren Viehherden von einer Gegend in die nächste ziehen. Sicher, es ist ein hartes und entbehrungsreiches Leben. Andererseits darf man sich die Israeliten, die 40 Jahre in der Wüste zubrachten, nicht so vorstellen, als ob sie die ganze Zeit über nahe am Verhungern und am Verdursten gewesen wären. Dem war sicher nicht so. Als die 40 Jahre fast um waren, versammelten sie sich in Kadesh Barnea, südlich von Kanaan gelegen. Von dort aus waren damals Kundschafter nach Kanaan gesendet worden, die mit der Nachricht zurückkamen, dass es gefährlich wäre, das Land in Besitz zu nehmen. Nun aber wollen die Israeliten es wagen. Im vierten Buch Mose, Kapitel 20, wird berichtet, dass jedoch gleich zu Anfang ein Problem auftauchte. Die Edomiter wollten die Israeliten nicht durch ihr Gebiet marschieren lassen. Also war ein Umweg fällig. Die Israeliten kamen bis an den Berg Hor. Dort war Endstation für Moses Bruder Aaron, den Hohenpriester der Israeliten. Er starb im Alter von 123 Jahren und sein Sohn Eleazar trat seine Nachfolge an. Nach Aarons Tod folgte eine Trauerzeit von 30 Tagen, die vom ganzen Volk eingehalten wurde. Dass die Israeliten von Kadesh Barnea aus in Richtung Nordosten weitergewandert waren, um das Gebiet der Edomiter zu umgehen, das blieb nicht unbemerkt. Am Anfang von Kapitel 21 wird nun berichtet: Und als nun der König von Arad, der Kanaaniter, der im Südland wohnte, hörte, dass Israel herankam auf dem Wege von Atarim, zog er in den Kampf gegen Israel und führte etliche gefangen. Da gelobte Israel dem Herrn ein Gelübde und sprach: Wenn du dies Volk in meine Hand gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in ihre Hand, und sie vollstreckten den Bann an ihnen und ihren Städten. Und man nannte die Gegend Horma. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Das war nun also der erste Sieg, den die Israeliten erringen konnten, wenn man mal von dem Kampf gegen die Amalekiter absieht, der fast 40 Jahre zuvor stattfand, kurz nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten. Eigentlich hätte der nun errungene Sieg eine Ermutigung für sie sein müssen, denn eindeutig war Gott ihnen zur Hilfe gekommen. Aber kaum setzten die Israeliten ihren Weg fort, schon beklagten sie sich wieder über die Strapazen, die eine Wüstenwanderung eben mit sich bringt. Tragisch ist, dass ihre Unzufriedenheit meistens darin gipfelt, dass sie jemand anderes für ihre Situation verantwortlich machen. Aaron lebt nicht mehr, also wird Mose zur Zielscheibe ihres Ärgers. Und Gott. In Vers 5 wird berichtet, und das Volk redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Wenn ich richtig gezählt habe, war das 8. und zugleich letzte Murren der Israeliten, das in der Bibel verzeichnet wurde. Neben der beschwerlichen Reise störten sie sich erneut an der Verköstigung mit Manna. Dabei handelte es sich offenbar um ein vielseitig verwendbares Grundlebensmittel, aus dem man viele verschiedene Speisen herstellen konnte. In Kapitel 11 war davon schon die Rede. Und wie ich erwähnt habe, war es offenbar ein äußerst gesundes Lebensmittel, das durch Vitamine und Mineralien dafür sorgte, dass unterwegs in der Wüste keine Mangelerkrankungen auftraten. Im Buch Nehemia wird erwähnt, dass die Israeliten niemals an geschwollenen Füßen litten. Natürlich denkt man bei geschwollenen Füßen zunächst an die Wärme in der Wüste und an die zurückgelegten Kilometer. In Wirklichkeit sind aber krankhafte Wassereinlagerungen, sogenannte Ödeme, das eigentliche Problem. Ein Missionsarzt von den Philippinen erzählte mir einmal, dass durch mangelhafte und einseitige Ernährung die Krankheit Beriberi auftreten kann, die sich unter anderem durch Wassereinlagerungen bemerkbar macht. Von all dem ahnten die Israeliten vermutlich nichts. Sie träumten wahrscheinlich von einem saftigen Steak. Aber es soll ja auch Menschen geben, die sich über ein Steak beschweren und zur Abwechslung lieber gern einen einfachen Hamburger hätten. Tja, der menschliche Erfindungsreichtum kennt eben keine Grenzen, wenn es darum geht, sich zu beklagen oder die eigenen Lebensumstände als verbesserungswürdig darzustellen und andere dafür schuldig zu machen. Christen sind in dieser Beziehung übrigens kaum einen Deut besser als andere Leute. In meiner Zeit als Pastor musste ich mir immer wieder anhören, wie schrecklich unbequem die Stühle in unserer Kirche seien. Einen längeren Gottesdienst könne man darauf nur unter Qualen aushalten. Doch, o Wunder, einige von denen, die am lautesten jammerten, saßen fast jeden Samstag im Fußballstadion auf harten Sitzen ohne Rückenlehne. Freiwillig und ohne sich jemals zu beschweren. Naja, vielleicht waren es ja in Wirklichkeit meine Predigten und nicht so sehr die Stühle, die manche Gottesdienstbesucher zum Jammern brachten. Andererseits macht das Jammern vieler Christen auch vor ihren Gebeten nicht Halt. Und das kommt mir dann doch ziemlich fragwürdig vor. Ist Gott denn jemand, der Freude daran hat, uns die schönsten und wichtigsten Dinge im Leben vorzuenthalten? Die Israeliten jedenfalls verhalten sich Gott gegenüber so, als ob es so wäre. Das zeigt schon die drastische Ausdrucksweise. In Vers 5, statt freundlich nachzufragen, ob ein bisschen mehr Abwechslung auf der Speisekarte möglich wäre, bringen die Israeliten zum Ausdruck, dass sie sich inzwischen angeekelt fühlen. Muss sich Gott so etwas bieten lassen? Nein, muss er nicht. Menschen haben kein Recht, sich auf eine solche Weise bei Gott zu beschweren und ihren ganzen Groll gegen ihn zu richten. Selbst dann nicht, wenn in ihrem Personalausweis vermerkt ist, dass sie zum auserwählten Volk Gottes gehören. Und so ergreift Gott harte Gegenmaßnahmen. Weiter ab Vers 6. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, »Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme.« Und Mose bat für das Volk. Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz innehalten. Die Israeliten haben sich Gott gegenüber zwar falsch verhalten, aber jetzt machen sie etwas sehr Richtiges. Sie gestehen ihre Schuld ein und bitten Mose, dass er sich vor Gott für sie einsetzen möge, damit sie wieder neu mit ihm anfangen können. Ich fürchte, dass wir heutzutage manchmal aus einer anderen inneren Haltung heraus einen Neuanfang mit Gott wagen wollen. Wir tun so, als ob wir uns im Augenblick sozusagen auf neutralem Gebiet befinden würden und bitten Gott darum, wieder in seine Nähe kommen zu dürfen. Aber dieses neutrale Gebiet gibt es in Wirklichkeit nicht. Wenn wir uns selbst aus Gottes Nähe wegkatapultiert haben, dann spielen wir dem Teufel in die Hände. In einem solchen Fall hilft nur ein klares Schuldeingeständnis vor Gott. Jesus hat einmal gesagt, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Als gerecht würde ich mich selbst niemals bezeichnen. Also bleibt mir nur, mich als Sünder zu bekennen. Sei's drum, denn Jesus ist gekommen, um die Sünder zu sich zu rufen. Und zwar nicht, um sie zur Rechenschaft zu ziehen, sondern um ihnen die Vergebung ihrer Sünden anzubieten. Ich bitte Sie, was ich eben gesagt habe, im Hinterkopf zu behalten, während ich nun zu Mose und den Israeliten und damit zu unserem Bibeltext zurückkehre. Gott schickte also feurige Schlangen zu den Israeliten. Diese Bezeichnung legt nahe, dass es sich nicht um Giftschlangen handelte, die ohnehin in dieser Gegend vorkamen und nun plötzlich zur Plage wurden, sondern es waren Schlangen, die Gott schickte, weil er den Israeliten eine ganz besondere Lektion erteilen wollte. Ich lese weiter ab Vers 8. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Wahrscheinlich wurde die eherne Schlange, wie sie in der Lutherbibel bezeichnet wird, aus Kupfer oder Bronze hergestellt. Dann wurde sie an einem Pfahl oder einer Stange befestigt und irgendwo gut sichtbar aufgestellt. Und jeder, der von einer Schlange gebissen worden war und nun diese eherne Schlange anblickte, der blieb am Leben. Merkwürdig, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Israeliten sich auch gewundert haben. Und der eine oder andere mag in seinem Herzen gedacht haben, was für ein Humbug. Ein wirksames Gegengift muss her. Statt einer Schlange aus Metall brauchen wir eine spezielle Medizin, damit wir am Leben bleiben. Doch Gott schickte keine Medizin, sondern seine Botschaft lautete gewissermaßen, vertraue mir, tu, was ich dir sage, auch wenn es dir nutzlos erscheint. Dann wirst du gerettet. Vermutlich erkennen Sie schon gewisse Parallelen zur christlichen Botschaft. Dass derjenige, der im übertragenen Sinn auf Jesus blickt und ihm vertraut, dass derjenige gerettet wird, erscheint vielen Menschen ebenfalls als Humbug. Aber trotzdem ist es so. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Was die Israeliten damals mit der ehernen Schlange erlebten, war also fast so etwas wie ein prophetischer Hinweis auf Jesus Christus. Falls Sie das nun für übertrieben halten, dann möchte ich Sie gern vom Gegenteil überzeugen. Im Johannesevangelium Kapitel 3 wird darüber berichtet, wie Jesus eines Nachts von einem Pharisäer namens Nikodemus aufgesucht wurde. In ihrem Gespräch ging es unter anderem um die Frage, wie ein Mensch gerettet werden kann. Das heißt, wie er trotz seiner Sünden vor Gott bestehen kann. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus Folgendes. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Soweit ein Zitat aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3. Und damit wieder zurück zu den Israeliten. Auf die eherne, die metallene Schlange sollten sie blicken, um nach einem Schlangenbiss am Leben zu bleiben. Damit wird ihnen gewissermaßen beigebracht, Gottes Worten zu vertrauen ist vernünftig, auch wenn es euch widersinnig erscheint. Vertraut Gott. Er wird euch auch das Land Kanaan zum Besitz geben, obwohl die Völker, die dort wohnen, viel stärker erscheinen als ihr. Ob diese Botschaft wohl endlich angekommen ist in den Herzen der Israeliten? Hat sich das Erlebnis mit den fürchterlichen Schlangen und der ehernen Schlange, die sich als Lebensretter erweist, in den Köpfen festgesetzt? Nun, in den Versen 10 bis 15 wird erst einmal geschildert, wie die Israeliten weiterziehen, immer wieder einen Zwischenstopp machen und ihr Lager aufschlagen. Ob sie sich unterwegs das altbekannte Murren verkneifen konnten? Wir werden gleich sehen. Ab Vers 16 wird berichtet, von da zogen sie nach Beer. Das ist der Brunnen, von dem der Herr zu Mose sagte, versammle das Volk, ich will ihnen Wasser geben. Damals sang Israel dies Lied. Brunnen, steige auf, singet von ihm. Das ist der Brunnen, den die Fürsten gegraben haben. Die Edlen im Volk haben ihn gegraben mit dem Zepter, mit ihren Stäben. Und von Beer zogen sie nach Matana, und von Matana nach Nahaliel, und von Nahaliel nach Bamoth Baal, und von Bamoth Baal in das Tal, das im Feld von Moab liegt, bei dem Gipfel des Pisga, der herunterblickt auf das Jordantal. Soweit die Verse 16 bis 20. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Die Israeliten haben doch tatsächlich angefangen zu singen, und zwar nicht den altbekannten Wüstenblues, sondern ein Danklied. Darin geht es um einen Brunnen, der sie mit Wasser versorgt und den die Fürsten, die Edlen im Volk, also die Oberen der 12 Stämme Israels, gegraben haben. Es scheint fast so, als ob im Volk Israel nun ein ganz neuer Wind weht. Der nächste Abschnitt unseres Bibeltextes berichtet davon, wie die Israeliten Sihon, den König der Amoriter, darum bitten, sein Land durchqueren zu dürfen. Doch Sihon lehnt ab und greift die Israeliten an. In Vers 24 wird berichtet, Israel aber schlug ihn mit der Schärfe ihres Schwertes und nahm sein Land ein, vom Arnon bis an den Jabbok und bis zu den Ammonitern. Das Gebiet der Ammoniter aber reicht bis Jaza. In den darauffolgenden Versen 25 bis 32 wird geschildert, wie sich die Israeliten in verschiedenen Orten des eroberten Gebietes niederließen. Endgültig geschah dies wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt, als das ganze Land Kanaan unter den Stämmen Israels verteilt wurde. Auf jeden Fall war das Ostjordanland zwischen den Flüssen Jabbok und Arnon der erste Landbesitz der Israeliten. Ab Vers 33 geht es um eine weitere Schlacht, die die Israeliten für sich gewinnen konnten. Wie viel Zeit zwischen dem Konflikt mit den Amoritern und diesem neuen Konflikt vergangen ist, das lässt der Bibeltext offen. Ab Vers 33 wird berichtet, und die Israeliten wandten sich und zogen hinauf den Weg nach Baschan. Da zog ihnen entgegen Og, der König von Baschan, mit seinem ganzen Kriegsvolk, um bei Edrei zu kämpfen. Und der Herr sprach zu Mose, fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn in deine Hand gegeben mit Land und Leuten, und du sollst mit ihm tun, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, getan hast, der in Heschborn wohnt. Und sie schlugen ihn und seine Söhne und sein ganzes Kriegsvolk, bis keiner mehr übrig blieb, und nahmen das Land ein. Mit diesen Versen haben wir das Ende von Kapitel 21 erreicht und kommen nun zu einem größeren Abschnitt innerhalb des 4. Mosebuches. Dieser Abschnitt umfasst 3 Kapitel. Er handelt von Biliam, den viele Kinder, aber auch Erwachsene, sofort mit einer sprechenden Eselin in Verbindung bringen. Aber das ist nur eine Episode, die wir uns übrigens in der nächsten Sendung vornehmen werden. Zunächst einmal, wer ist eigentlich dieser Biliam? Lassen Sie es mich so ausdrücken, er gehört zu jenen Personen in der Bibel, deren Charakter ich nicht so recht einschätzen kann. So gesehen befindet er sich in guter Gesellschaft mit Leuten wie Kain, Esau, Samson, Saul oder Absalom. Doch ein Schriftsteller sagte einmal, nicht ganz zu Unrecht, Biljam sei die merkwürdigste Gestalt der ganzen Bibel. Manche halten ihn für einen echten Propheten. Andere sagen, er sei ein religiöser Gauner gewesen. Auch aus meiner Sicht bleibt es einfach unklar, ob Biljam Gott aufrichtig dienen wollte oder ob er ein raffinierter Schwindler war. Umso interessanter finde ich die Tatsache, dass die Bibel ihm immerhin 3 Kapitel widmet. Das ist wesentlich mehr als etwa über Maria, die Mutter Jesu, oder über irgendeinen der Apostel berichtet wird. Im Neuen Testament wird Biljam 3-mal erwähnt, jedes Mal in einem negativen Zusammenhang. Dieser Biljam war ein Midianiter, ein Prophet, der weithin bekannt war, ein Prophet, der mit seinen Voraussagen oft ins Schwarze traf. Aber war er ein echter Prophet? Bevor ich mich zu dieser Frage äußere, möchte ich mit Ihnen gemeinsam einige Abschnitte aus dem Bibeltext unter die Lupe nehmen, die uns diesen Menschen näher bringen. Aus Kapitel 22 lese ich die Verse 1 bis 4. Dort wird zunächst geschildert, was dem Einsatz dieses schillernden Propheten vorausgeht. Da heißt es: Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war, und den Moabitern graute vor den Israeliten. Und sie sprachen zu den Ältesten der Midianiter: Nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie ein Rind das Gras auf dem Felde abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu der Zeit König der Moabiter. Diesen Versen kann man entnehmen, dass sich die Israeliten in dem verheißenen Land langsam breit machten. Balak, der König der Moabiter, hatte mitbekommen, was mit den Amoritern und mit Og, dem König von Baschan, geschehen war. Deshalb überlegte er sich, was er tun könnte, um Israel aus dem Land zu vertreiben. Sollte er sie angreifen? Anscheinend war er ratlos und entschied sich deshalb, die Dienste des Propheten Biljam in Anspruch zu nehmen. Weiter ab Vers 5. Und er, Balak, der König der Moabiter, sandte Boten aus zu Biljam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Euphrat liegt, ins Land der Söhne seines Volks, um ihn herbeizurufen, und ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich's dann schlagen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Balak, der König der Midianiter, will Biljam also engagieren, um die Israeliten unschädlich zu machen. Und weil er weiß, dass gute Propheten viel unterwegs sind und wenig Zeit haben, und weil Propheten normalerweise aufrichtige Leute sind, die sich von ihrem Auftraggeber nicht reinreden lassen, und weil nüchtern betrachtet irgendwie alles ziemlich unsicher erscheint, deshalb stopfen sich die Boten des Königs die Taschen voller Geld. Sie wollen den Propheten Biljam von der Wichtigkeit des Auftrags überzeugen. Ob Biljam den Auftrag annimmt und ob er wunschgemäß die Israeliten in die Schranken weist, das wird Thema der nächsten Sendung sein. Biljam, eine der schillerndsten Figuren des Alten Testaments und vielleicht auch der ganzen Bibel, ist mehr oder weniger die Hauptperson der nächsten beiden Sendungen. Nicht, weil ich ihn gern dadurch ehren möchte, sondern weil er im 4. Buch Mose ziemlich ausführlich vorkommt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Ausgabe von Durch die Bibel wieder einschalten. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.